Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Random Horses and Life Casualties mit Franziska und
Darina.
Ich versuche jetzt extra laut zu sprechen, dass wir unsere leichte, wie soll man das sagen?
Diskrepanz in den
Lautstärken. In Sachen Ton. Es hört sich immer an, als würde ich den Podcast extrem dominieren, dadurch, dass ich lauter bin. Aber wir arbeiten an dem Problem. Genau. Und versuchen es hinzukriegen. Das wird auch irgendwann passieren.
Wir brauchen nur noch einen Kniff und Trick. Aber wir können die Tonspuren manuell anpassen. Vielleicht machen wir das dieses Mal nochmal in Professional.
Ja, also was ich persönlich für Feedback bekommen habe, war, dass es, wenn du es auf Kopfhörer, und das finde ich auch selber, wenn du es auf Kopfhörer anhörst, hört sich es besser an, wie wenn du es zum Beispiel im Auto hörst. Also halt über einen Lautsprecher. Aber auch da, wir werden uns da reinfinden. Wir hoffen, euch gefällt der Inhalt. Und das hört ihr rein. Kathi, erzähl, wie geht's?
Ja, die letzte Woche ist verflogen, also wirklich verflogen. Ich war beruflich ja 4 Tage unterwegs und gar nicht zu Hause. Und genau, am Wochenende war ich dann bei meinem Freund. Da war ich also auch nicht hier im Hof, also nur immer punktuell und kurz mal, um die Pferde zu versorgen. Somit ist irgendwie, ja, die letzten 7 Tage sind gerast. Ich weiß gar nicht, wo die Zeit hin ist, wenn man jetzt mal so auf den Kalender schaut. Wir sind jetzt schon wieder in der 4. Kalenderwoche des Jahres.
Boah, das geht so schnell.
Crazy. Und dann ist irgendwie schon wieder ein Monat des Jahres rum und so verfliegt die Zeit einfach. Genau. Aber ansonsten, ja, es war anstrengend letzte Woche. Ich habe eine ziemlich lange Fahrtstrecke auch immer hinter mich gebracht, also sowohl hin als auch zurück.
Warst du nicht irgendwo im Norden?
Ja, genau, ich war quasi an der holländischen Grenze.
Okay.
Bei Amsterdam, da in der Ecke. Und es ist schon immer ein Ritt dann, vor allem, wenn man am Freitagnachmittag zurückfährt, sind da die Autobahnen immer nicht so cool zu befahren, aber es hat geklappt und Gott sei Dank gab es kein Schneechaos und hier am Hof hat auch alles wunderbar funktioniert. Danke da auch nochmal an alle, die da immer dann fleißig mich vertreten und genau sich um die Pferde kümmern. Das ist schon Gold wert. Und wie geht's dir?
Ja, Gott, wo soll ich anfangen? Also Punkt 1 ist, mir geht's gut. So, also gesundheitlich. Ich muss aber sagen, ich habe in letzter Zeit oder eigentlich schon die letzten Monate immer einen Weltschmerz. Macht das Sinn? Ja, also ich tue mir wahnsinnig schwer, wenn ich all diese Vorkommnisse auf der Welt sehe, einfach irgendwie so normal weiterzumachen und mich nimmt das immer extrem mit. Und irgendwie betrifft es jetzt ja auch die aktuelle politische Situation quasi uns, mehr oder weniger. Also nicht uns direkt, aber das Land, in dem wir wohnen. Das ist manchmal ein bisschen schwer. Aber das alles mal zur Seite geschoben ist, bin ich jetzt wahnsinnig froh, weil wir jetzt wieder nach fast, ja, ich glaube am 21. Dezember haben wir Besuch bekommen und gestern ist der letzte Besucher abgereist.
Wow, ja.
Und das war jetzt, um Gottes Willen, das war alles an sich nett und schön und gut, aber es war so anstrengend, dass ich jetzt da einfach fertig und durch und müde bin und mich jetzt sehr freue auf alleine sein und nur wir 4 plus all das Getier.
Ich kann das so nachvollziehen, weil auch wenn die Zeit dann immer schön ist, aber man hat halt trotzdem nicht so seinen Alltag. Also weißt du, was ich meine?
Ja, seine Strukturen und Routinen und die sind mir ja so, so wichtig. Also früher fand ich das immer total schlimm, so Leute, die so spießige Routinen hatten. Und jetzt ist es so mein Heiligtum. Also dieses, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich stehe in der Früh auf, ich mache mich fertig, ich fütter, ich komme rein, mache mir meinen Kaffee, mache Brotzeitdosen und so und dann geht der Tag los und das ist dann doch alles irgendwie durchgetaktet. Ja. Und wenn das dann nicht so ist, also zum Beispiel haben wir jetzt ja diese Baustelle da im Wohnzimmer angefangen, die wir auch vorverlegt haben, weil wir ja jetzt halt sozusagen ein paar Tage, keine Ahnung, wie wir uns beschreiben, so eine Art Praktikanten hatten, der uns da ein bisschen mitgeholfen hat. Normalerweise wollten wir das auch ein bisschen später machen. Und jetzt klafft da so ein Riesenloch in unserem Wohnzimmer. Also, ich kann mal Fotos auf die @hostelspodcast-Seite stellen. Es ist einfach Erde. Ja, in unserem Wohnzimmer ist ein Loch, ein Erdloch, wo wir jetzt gerade, keine Ahnung, was ich glaube, einen Meter tief ausgehoben haben per Hand und was wir da an Ziegelsteine und Holzbalken rausgezogen haben und so. Ja, das unterbricht jetzt gerade auch nochmal meine Routine, aber da ist irgendwann ein Ende in sich. Aber nichtsdestotrotz ist so die, unsere Familie hat wieder ihre Routine zurück. Und unser Hof.
Ja, und ich bin tatsächlich, also ich habe das während meines Urlaubs gemerkt, also zwischen den Feiertagen. Ich finde es extrem anstrengend, wenn ich diese Routinen dann nicht mehr habe, und man halt so andere Sachen auch erledigen muss, obwohl ich da die tägliche Pferderoutine, können wir vielleicht später mal noch drauf eingehen, wie du das so gestaltest und wie es bei mir so im Daily Doing abläuft. Wenn das halt nicht, also genau, wenn das zwar weiterläuft, aber so der andere normale Alltag nicht läuft, also irgendwie genau eben keine Arbeit, kein Schreibtisch, sondern man noch tausend andere To-Dos hat, ich finde das wahnsinnig anstrengend. Ich kann es total nachvollziehen, wie du dich fühlst, auch wenn man dann so reinkommt und man hat eigentlich so das Gefühl, man will jetzt kurz reinkommen, entspannen und dann entdeckt man da so eine Riesenbaustelle, dann ist man irgendwie so...
Ja,
also nicht abschalten. Ja, genau, das ist dann so ganz, ganz fürchterlich.
Zudem ist für ihn halt uns auch gerade irgendwie ein Großteil an unserer Wohnfläche logischerweise. Und jetzt spielt sich halt dieses Leben wirklich so in der Küche und in den Schlafzimmern ab. Also das ist, und das ist, ich kann damit sehr gut tatsächlich, weil ich habe kein Problem, auf kleinerem Raum zu wohnen. Aber nichtsdestotrotz ist es halt für die Kinder irgendwie so in dem täglichen Sein etwas eine Einschränkung. Und ja, dieses so, du weißt, da ist immer noch was zu tun. Also es reißt ja eh nie ab, aber das muss ja jetzt zwangsläufig auch irgendwie fertig werden. Das haben wir jetzt angefangen. Wir können ja jetzt nicht für die nächsten 3 Jahre mit einem Loch im Wohnzimmer weiter wohnen. Aber
man hat ja halt dann immer gleich wieder die Arbeit vor Augen und dann halt wirklich vor Augen und nicht so, okay, ich gehe abends rein und ne, egal, draußen habe ich irgendeine kleine Baustelle, sondern das ist halt einfach total präsent.
Ja, also wenn es im Wohnhaus ist, ist es, finde ich, nochmal anders, wie wenn es draußen ist. Und das Ding ist halt, wie das so oft ist, gut, wir konnten das halt einfach nicht einschätzen, weil wir nicht unter diesen Boden schauen konnten. Also wir wussten ja einfach nicht, was da drunter ist und wie viel Erdreich und so weiter und so fort. Deswegen war das so, wir haben dann den Boden aufgerissen und dann hatten wir erst so Status Quo. Und wir so, okay, das sind sehr viele Schubkarren, weil du kannst ja auch nicht mit einem Minilader irgendwie ins Wohnzimmer fahren, sondern du musstest halt echt Schubkarre rein, zur Terrassentür über so eine kleine Rampe raus und dann auskippen. Und weiter geht's. Und dann am Anfang fängst du da so Schaufeln an und denkst dir so, ja, hört das auch irgendwie, also du siehst halt irgendwie so, dass da überhaupt nichts passiert. Und jetzt hat, mein Mann hat gestern noch mal ein paar Stunden Gas gegeben, jetzt siehst du so langsam, wo es hingeht. Ende. Ja, also ja, das Ende, das ist jetzt noch sehr optimistisch formuliert. Sagen wir so, es nimmt Struktur an und vor, aber es ist schon verrückt. Aber es wird bestimmt danach cool, weil wir dann auch Fußbodenheizung im Wohnzimmer haben. Und es ist natürlich eine... Das gibt dem Haus ja auch nochmal einen ganz anderen Energiewert. Also da kennst du dich ja ein bisschen mit aus, auch wenn man dann halt einfach einen isolierten Boden hat und eine Fußbodenheizung ist halt ein unglaublicher Wohlfühlfaktor, glaube ich.
Absolut.
Und ja, genau, das ist jetzt so gerade unser Highlight, unser Familiending. Genau, und ansonsten hatte ich ein nicht so schönes Vorkommnis die Woche. Es war ein bisschen blöd mit den Pferden. Ja, also ja, es war jetzt, ich glaube, das ist total mini für andere Leute. Für mich war es echt ist da so eine kleine Welt zusammengebrochen und es war auch gleichzeitig so ein Wake-up-Call.
Was ist passiert?
Ja, also eigentlich hat sich keiner wehgetan oder so, sondern es war eher so ein emotionales Ding. Und zwar war es ja so, dass wir hier bis vor einem Jahr immer wieder Einsteller hatten und ich habe es ja auch schon in den letzten Folgen erzählt, dass da wie in den meisten Ställen eine sehr gute Fluktuation war und mich das extrem belastet hat, weil da eben meine Pferde so in meinen Augen drunter gelitten hatten. Und vor über einem halben Jahr hatte ich schon mal bei meiner einen Stute so ein bisschen den Eindruck so, ob da mit Magen so alles so 100% in Ordnung ist, weiß ich nicht. Und dann habe ich das so ein bisschen beobachtet, habe die Arbeit so ein bisschen zurückgeschraubt, habe nochmal ein spezielles Zusatzfuttermittel gefüttert und so weiter und so fort. Und dann war es aber vergangene Woche einmal so, dass ich in die Box bin und ich klappe den immer nachts die Halsteile so nach hinten, dass der Hals sozusagen ein bisschen atmen kann. Und wollte ihr das wieder so nach vorne klappen und den Klettverschluss zumachen. Und ich habe schon die letzten Wochen immer wieder gemerkt, dass sie da sehr zickig ist, so generell, wenn man sie anfasst. Und dann habe ich dieses Halsteil zugemacht und stehe quasi so vor ihr. Du weißt doch, das klappt man doch dann so drüber und der Kopf ist quasi wie so über deinen Schultern so ein bisschen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Genau. Und dann hat die mich aber wirklich mit den Zähnen in den Unterschenkel gebissen.
Au. Ach, krass.
Genau. Und das ist jetzt eine Kleinigkeit für manch anderer, aber ich glaube, wenn du so ein bisschen sensibel gepolt bist und so weiter und so fort. Und natürlich aus Reflex, was habe ich gemacht? Ich habe das natürlich erstmal, also wirklich in Sekunden, ich habe es gemaßregelt. Und dann kam mir aber halt dieser Gedanke so, ich glaube, mein Verdacht, der sich da über die letzten Wochen und auch Monate sozusagen angestaut hat, man versucht es ja dann immer irgendwie zu relativieren und schön zu reden und was weiß ich nicht alles. Ich bin aber fest überzeugt, ein Pferd beißt einen nicht einfach so aus der Laune heraus. Und vor allem kennst du ja deine Pferde so ein bisschen.
Ja, genau. Also da kann ich vielleicht ganz kurz dazu sagen. Jetzt zum Beispiel, ich habe ja einen jungen Hengst. Hengste sind ja da einfach ganz anders. Da ist es genau eher eine Spielaufforderung und ein... Also nicht immer, ne? Das kann auch sein, dass...
Nee, aber das ist ja auch irgendwie eine andere Art des Beißens, glaube ich.
So dieses Rumgeschnapple, und das muss man auch unterbinden. Und das ist auch gerade wirklich eine Baustelle, die ich habe. Aber genau, deswegen, ich glaube, wenn man die Pferde kennt und jetzt einer meiner Wallache oder so mich plötzlich so wirklich nicht nur schnappelt, sondern wirklich beißt...
Nee, die hat mich wirklich gebissen. Also das klingt total dumm, aber das war nicht so... Auch nicht mal so ein Schnappen oder so, wo man sagt, ja, das machen halt zickige Stuten manchmal.
Oder so eine
was Androhung, ja auch. Ja, genau. Nee, die hat mich wirklich, ich hatte den Mantel an und ich habe die Zähne in meinem Unterschenkel gespürt. Und dann dachte ich mir so, also natürlich habe ich das dann erst gemaßregelt, dann tat mir das leid, dann stand ich da heulend, weil ich mein Pferd gemaßregelt habe, weil ich mir so dachte, gut, aber das ist, glaube ich, eine Sache der Menschlichkeit, und habe dann aber für mich beschlossen, dass ich der Sache jetzt halt auf den Grund gehen werde und habe jetzt mal einen Termin für eine Gastroskopie ausgemacht, weil ich mir auch dachte, ich brauche dieses Pferd nirgendwohin in Beritt schicken oder sonst irgendwas weiteres planen, wenn dieses Thema, oder das schwebt schon ganz lang über mir, dieser Gedanke, diese Angst, man will es ja dann nicht wahrhaben. Ich habe auch eine gute Freundin, die hat das jetzt auch, also die hat das auch total menschlich ganz lange vor sich hergeschoben und hat es dann machen lassen und hat dann auch so gesagt, so hätte ich nur das früher gemacht. Das werde ich mir wahrscheinlich nach dem Endresultat auch denken. Aber ja, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt haben wir in 2 Wochen Termin zur Gastroskopie und schauen da mal rein. Also das ist die Donner, das ist die rote Stute, und die ist generell ein spezieller Charakter. Also die ist nicht ganz einfach, aber ich glaube, das haben Pferde mit so einem gewissen, ja, die ist halt ein bisschen ambitionierter und sportlicher gezüchtet. Die sind der, wie soll ich sagen, da wird der Charakter manchmal hinten angestellt. Das ist ein tolles Pferd und so, aber die ist nicht einfach. Die hat zum Beispiel, die mag nur eine bestimmte Art von Halftern, mit anderen zuppelt die ganze Zeit, die will ihr Futter in einer bestimmten Reihenfolge im Trog haben und so. Also die ist schon nicht ganz einfach, aber die ist nicht böse und die würde nicht beißen einfach so. Ja.
Vor allem, wenn es davor ja noch nie vorgekommen ist, dann, ja.
Nee, also wir hatten dann schon eben mal so eine Geschichte beim Satteln, so hat es so ein bisschen angefangen, da hatte ich dann, ne, dann lass den Sattel nochmal kontrollieren, habe ich den Sattelgurt gewechselt, nochmal zu so einem freundlicheren, was heißt, es gibt ja da so spezielle Gurte.
Ja.
Und dann wurde das auch wieder besser. Mir ist es schon, bevor das Sternchen überhaupt eingezogen ist, ist mir das schon aufgefallen, wo ich mir so dachte, so irgendwas ist da nicht so ganz okay. Und dann dachte ich, aber dann, naja, dann weißt du, dann hat es minus 17 Grad draußen. Dann denkt man sich so, könnte auch die Temperatur sein.
Genau.
Ja,
zu,
also.
Zu kalt eingedeckt. Oder man hat ja dann immer, also es ist ja irgendwie immer irgendwie von den äußeren Umständen sind ja immer wieder mal Faktoren dabei, wo man sich denkt, ja, das könnte es sein. Oder man hat mal eine andere Heuqualität oder was auch immer. Oder man hat das Futter umgestellt. Ne? Dann denkt man vielleicht, ja, jetzt schon mal, ob es damit besser wird, schlechter wird, wie auch immer. Und man muss diesen Maßnahmen ja auch einfach immer Zeit geben, bis sie wirken
oder
nicht wirken. Und
weil das hatte ich auch schon mal in meinem Leben, wo ich dann so viele Stellschrauben verändert habe und nicht wusste, ob es irgendwas was gebracht hat oder nicht. Deswegen bin ich da immer so ein Freund auch des Abwartens. Es kann es bestimmt sein, dass ich da vielleicht zu lange gewartet habe. Ich weiß es nicht. Das werde ich dann rausfinden. Aber es muss halt auch, braucht halt auch alles Zeit. Also wo ich mir eigentlich sehr selbstbewusst bin und sehr weiß, dass es jetzt halt nicht... Meine haben 24 Stunden Auffutter zur Verfügung, meine sind viel draußen, meine haben viel Frischluft, die überarbeiten sich jetzt auch nicht, also die werden jetzt nicht besonders, wie soll ich das sagen, sportlich geritten im Sinne von, also die haben da einen Mordsstress beim Reiten oder bei der Arbeit. Ich könnte mir halt wirklich vorstellen, dass das so die Spuren der letzten 2 Jahre sind, mit dieser, Ja, mit diesem ständigen Wechsel in der Herde. Und auch da ist ja jeder unterschiedlicher. Der einen, den nimmt es nicht so mit wie den anderen. Aber die war halt auch gerade diese letzte Einstellerstute, die ich da hatte, die dann ständig über die Heuraufe aber wirklich gebissen hat. Und egal, was wir gemacht haben, also letztendlich ist sie dann gegangen, also das Pferd, weil es halt einfach keine Ruhe in dieser Herde gab. Ich würde wahrscheinlich auch irgendwann Bauchweh bekommen, wenn jemand mich da in den Kopf beißen will, wenn ich versuche, in Ruhe zu fressen. Ja, also deswegen bin ich mir sicher, dass es jetzt nicht von meiner Haltungsform im Sinne von zu wenig, ja, das gibt's ja auch oft, ne, rationiertes Heu und zu viel Kraftfutter und so, das wage ich jetzt mal zu behaupten, auszuschließen, dass es der ist, sondern wirklich dieser Faktor des ständigen
Wechsels,
ja.
Ich glaube, es ist total wichtig, dass man sich da als Besitzer, und es geht ja wirklich vielen so, und ich glaube, ganz, ganz viele Pferde haben mit Magen zu tun. Das liest man ja auch ständig und immer öfter. Und ich glaube, wenn man da einfach allein wachsam ist, seine Pferde ganz genau beobachtet, man darf sich selber da keinen Vorwurf machen oder so, dass, ne, an was könnte es jetzt liegen oder habe ich das oder jenes nicht so gemanagt. Weil das, also... man ist ja stetig und ständig bemüht, das Beste für sein Pferd zu wollen. Und es gibt aber halt, also in Pensionsbetrieben noch viel mehr, wie jetzt, wenn man es in Eigenregie macht, einfach Faktoren, die können wir nicht zu 120% ausschließen. Weil am Ende des Tages, ne, haben wir ein Pferd in, ich sag jetzt mal, Gefangenschaft, so oder so, egal wie viel
Zeit. Es ist ja so, ja, also, ja.
Und genau, wir in freier Wildbahn würden die wahrscheinlich nicht zusammenlaufen, genauso wie vielleicht auch meine Pferde nicht zusammenlaufen würden, wie auch immer. Deswegen, man darf sich da selber, glaube ich, man darf da selber nicht zu hart mit sich sein, und auch wenn es einem natürlich irgendwie zum Nachdenken animiert. Und mir geht es ja genauso, ich denke mir das auch so oft, oh Gott, ne, jetzt habe ich da den jungen Hengst, und ich meine, der stand jetzt auch die ganze letzte Woche, einfach weil zuerst war es hier spiegelglatt und es war wirklich so glatt, dass es halt auch gefährlich für alle Beteiligten gewesen wäre, einschließlich des Pferdes, weil er halt einfach, ne, es war halt einfach alles voller Eis. Danach
das hatten wir hier auch, ja.
Danach war ich 4 Tage weg, und dann natürlich überlege ich auch so, boah, also mich würde es nicht wundern, wenn da irgendwas dann körperlich oder auch mental mit dem Pferd passieren würde. Aber am Ende des Tages versuche ich trotzdem immer noch das Beste für jedes meiner Tiere. Und es gibt einfach Situationen, die können wir hier, solange wir die Pferde bei uns halten und haben, nicht komplett ausschließen.
Nee. Und vor allem war ja auch dieses Haltungskonzept, was ich damals angestrebt habe, ne, eine Herde mit 7, 8 Pferden, 2 große Heuraufen, genügend Fressplätze, viel Bewegung und so. Das ist ja an sich ein guter Hintergedanke, würde ich jetzt mal behaupten. Aber wenn halt einfach die Einsteller nicht, also das ist ja nicht nur bei mir so, deswegen ich habe das jetzt auch nie so persönlich genommen. Es ist ja in eigentlich allen Pensionsstellen so eine enorme Fluktuation. Also das ist ja ein Kommen und Gehen. Also ich weiß noch früher, wo meine Schwester noch Pferde hatte, da war man halt, es war an Stall A gewesen und da ist das Pferd eingezogen. Und solange man da gewohnt hat, hat das Pferd da gewohnt. Und es ist nicht so groß mit Umziehen gewesen oder Stallwechsel oder so.
Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, dass sich über die letzten Jahrzehnte die Pferdehaltung natürlich dahingehend verbessert hat, dass immer mehr Herdenhaltungskonzepte entwickelt
wurden. 100%, ja.
Genau, und da natürlich früher in der klassischen Boxenhaltung, Einzelpaddocks, vielleicht mal zu zweit, dass die Pferde rauskamen für ein paar Stunden, da hat einfach keiner so ganz genau hinschauen müssen,
ja.
Weil einfach ganz viel Einzelhaltung war. Da hatten die Pferde vermutlich auch irgendwie Themen, aber ja, und
ich weiß nicht, also irgendwie dieses Thema Magengeschwür ist das erste Mal für mich vor 12 Jahren oder so. Da hatte ich damals diese Vollblutstute aus den USA nach Deutschland importiert, also mitgenommen. Und da ist dieses Thema das erste Mal irgendwie aufgekommen. Ich glaube, ich weiß es nicht, aber da hat es irgendwie so meinen Kosmos betreten. Und seitdem ist das, finde ich, so viel präsenter geworden. Natürlich ist es auch, glaube ich, weil das so in meiner Bubble ist und ich da auch Tierärzten folge. Und ich auch sehr traurig bin, dass die Tierärztin, wo ich gerne hätte, dass sie es macht, dass sie in Deutschland ist.
Ich weiß von
ja, wo ich mir so... Mann, kann ich nicht zum Urlaub machen, herkommen? Ja, aber ich weiß, die Tierarztpraxis, die ich jetzt halt quasi, wie sagt man, da beauftragt habe, die hatte ich schon mal hier. Das sind auch sehr kompetente Menschen. Und wie wir ja schon mal ein paar Folgen zurück drüber geredet haben, muss man sich halt da einfach ein neues Netzwerk aufbauen und gucken, dass man da jemand findet. Aber ich weiß, das Gute ist, das ist, glaube ich, der eine große Vorteil. Gastrogard ist deutlich günstiger in Dänemark als in Deutschland. Ich glaube, eines der wenigen Dinge, wo ich mir so denke, okay, gut, ich habe das schon mal in Deutschland durch, bei der alten Stute eben. Dann schaffe ich das in Dänemark auch.
Ja,
genau.
Stimmt. Ja, aber das heißt, ihr lasst es oder du lässt es mobil machen?
Ja, genau. Ich habe da jetzt lang hin und her überlegt, aber ich glaube, dass es einfach die sinnvollere Option ist. Man kann die dort auch hinbringen und für mich wäre es bestimmt besser, weil zu wissen, dass die da jetzt ein paar Stunden ohne Heu stehen, fällt mir sehr schwer. Ja, genau. Also du musst die ja dann hungern lassen. Und aber meine Pferde sind jetzt halt nicht so wahnsinnig, die fahren zwar ab und zu mal Hänger, also irgendwie so 2-3 Mal im Jahr und sind auch mal woanders. Aber das ist, ich glaube, dass es denen einfacher fällt, wenn ich die am Abend vorher reinbringe. Die kriegen dann noch ein bisschen Heu, bis dann eben Zeit ist zum Wegnehmen und dann sind die daheim und dann ist da Schicht im Schacht und die sind in ihrer gewohnten Umgebung, wie wenn ich die jetzt quasi zu dieser Tierarztpraxis fahren könnte, die haben so eine kleine Klinik angeschlossen, das wäre auch möglich. Genau. Preislich, ich habe es grob im Kopf durchgerechnet, ob ich jetzt sozusagen die Nachtbox dort zahle oder sozusagen den Zuschlag, dass die hierher kommen, nimmt sich dann nichts mehr.
Ja.
Genau. Ja. Deswegen
spannend,
kommt
ja,
die
halt
her.
Auf jeden Fall auf dem Laufenden, was bei rauskam.
Ja.
Auch gar nichts, man weiß es ja am Ende des Tages.
Ja, das habe ich mir auch, es meinte dann mein Mann auch so, ja, wer weiß, ob irgendwas kommt, also was überhaupt irgendwas ist und ich so, naja gut, anderweitig hätte ich ein ziemliches arschiges Pferd, das mich irgendwie ins Wadel beißt, deswegen weiß ich nicht, dann habe ich einfach ein unerzogenes Pferd, aber also ich bin schon relativ realistisch, ich hatte dann doch schon so viel mit der Thematik zu tun, ich habe einfach viel zu lange die Augen zugemacht. Dass ich weiß, das wird nicht ohne Befund zurückkommen. Also da wäre ich jetzt zu blauäugig. Und deswegen habe ich mich dann schon so ein bisschen in den Hintern gebissen, weil ich mir so denke, du hättest das eigentlich schon viel früher angehen müssen, das Thema. Aber gut, jetzt werden am kommenden Donnerstag noch die Zähne gemacht und dann eben der Magen. Und also Zähne und dann eine Woche drauf der Magen. Dann sind die auch
wieder. Ja,
genau.
Dann genau. Auch ein paar Themen einfach ausschließen. So.
Ja, habe jetzt auch schon meine Nieren verkauft.
Bei der Seite gelegt.
Genau, und dann sind bei beiden die Zähne gemacht, der Magen ist kontrolliert bei ihr und dann weiß man auch, was los ist. Also, wie geht's weiter, was machen wir? Dann gibt's ja auch noch verschiedene Behandlungsansätze. Manche sagen ja, weiterreiten, manche sagen, lass sie komplett in Ruhe. Ich glaube, das kommt auch immer noch mal auf diesen Schweregrad drauf an. Genau. Und dann werden wir mal gucken. Weil wie gesagt, ich glaube an den Routinen und dem täglichen Ablauf, um das vom Anfang an noch mal aufzugreifen, das glaube ich jetzt nicht, dass es daran liegt.
Eigentlich ist es ja super gut, dass sie ihre Routinen haben, weil das Pferd ist ja ein Gewohnheitstier. Also nicht nur was tägliche Abläufe anbelangt, sondern auch was Futter und so anbelangt. Und das ist ja bei dir wirklich total konstant und dadurch, dass ja hauptsächlich du dich um die Pferde kümmerst, ist da wirklich immer die gleiche Bezugsperson. Es gibt immer zur gleichen Zeit Futter. Vielleicht kannst du auch einfach jetzt mal erklären, wie bei dir diese Routine ausschaut, so diese Stallroutine. Ich glaube, das interessiert vielleicht auch den einen oder anderen, der vielleicht auch damit spielt, seine Pferde selber zu halten, wie man sowas strukturiert aufsetzen kann.
Neben also ich weiß,
Familie, Job und ne, dem normalen Alltagswahnsinn,
genau,
den jeder von uns zu bestreiten hat.
Also bei uns ist es tatsächlich so, ich bin manchmal in der Früh allein daheim, manchmal nicht, deswegen ist es dann immer so ein bisschen variiert, aber ich stehe auf, es gibt in der Regel 6 Frühstück für die Pferde. Am Wochenende ist es tatsächlich eine halbe Stunde später. Die haben da aber eigentlich auch eine ganz gute Routine rausgefunden, weil die gehen dann sozusagen auch später Freitagabends ins Bett. Da haben sie sozusagen Movie Night. Und ansonsten kriegen die um 6 Frühstück. Dann fressen die so eine halbe Stunde und dann kommen die raus. Und draußen ist dann auch, also die haben in der Heuraufe eigentlich immer Zugang zu Heu oder zu Stroh. Je nachdem, was wir für eine Jahreszeit haben. Und dann frühstücken die da draußen weiter und machen ihr Ding. Und ich muss dann auch noch eben Kinder fertig machen und so weiter und so fort. Miste dann irgendwann im Laufe des Vormittags und reite dann meist so gegen Mittag oder bewege die dann. Da kommen die dann nochmal für die Zeit des Reitens rein. Und dann gehen die wieder raus. Und das muss ich auch sagen, die sind bei uns eigentlich bei Wind und Wetter draußen. Wenn wir manchmal so ganz schlimmen Ostwind haben, dann kommen die ein bisschen früher rein, weil dann haben die noch keinen Unterstand. Aber die waren jetzt auch bei diesen eiskalten Temperaturen draußen und auch bei gefrorenem Boden. Einzige, wo ich sie einen Tag drin hatte, war an dem Tag, wo wir Eisregen hatten. Das war einfach so spiegelglatt draußen. Also ich glaube, hättest du einen langgelegt, ich hätte nicht einmal zu dem kommen können. Und da hatte ich sie drinnen. Und dann bin ich aber auch, glaube ich, dreimal am Tag mit denen jeweils noch zusätzlich eine halbe Stunde Schritt gelaufen. Also ich hatte auf meinem Tacho richtig viele Kilometer, dass die auch ja bewegt sind und so weiter und so fort und nachgemistet. Und da muss ich aber auch sagen, Fun Fact, einen Tag haben die richtig genossen. Die haben total viel geschlafen. Aber ich glaube, wären es jetzt 2 oder 3 Tage gewesen, hätten die das nicht mehr so cool gefunden. Genau, und dann kommen wir die abends rein, meist so gegen 7, 7:30. Auch im Sommer bleiben die draußen.
Okay.
Und dann haben die ihr Heu schon in der Box. Dann fressen die Heu. Und ich muss auch dazu sagen, dadurch, dass die auf Gras bei uns stehen, die haben Heu, aber die fressen nicht den ganzen Tag, sondern die sind viel am Zupfen, am Suchen, am irgendwelche alten Disteln abknappern. Die haben Hölzer draußen, wo sie dran rumknabbern können. Also die stehen tatsächlich sehr wenig an der Heuraufe im Verhältnis. Also die haben draußen schon Arbeit, der sie nachgehen.
Und Beschäftigung und.
Ja, die sind total viel beschäftigt. Also wenn ich rausschaue, würde ich sagen, stehen die zu 70% irgendwo noch auf der Wiese am Gras. Bei uns ist der einzige Nachteil, wir haben sehr sandige Böden, dass du da regelmäßig diese, wie heißen sie, gibt's entweder als Pellets oder diese Flohsamenschalen gibst, dass du halt schaust, dass die eben nicht zu viel Sand aufnehmen. Das ist so der einzige Nachteil. Aber ansonsten echt durch diese ganzjährige Weidehaltung stehen die nicht viel an der Raufe. Also ich hatte nämlich die Wiesen eine Zeit lang zu und dann haben die wirklich einen Ballen in ein paar Tagen weggeputzt. Aber so sind die immer wieder beschäftigt und machen irgendwas und zupfen irgendwas. Und du siehst die auch mal so ein bisschen scharren oder so und noch irgendwas suchen oder mit irgendeinem Stück Holz spielen. Genau, und dann abends so gegen 8:30 Uhr, ja, da gibt es jetzt nicht die hundertprozentig genaue Zeit, kriegen die ihr Kraftfutter. Und dann gehen die schlafen.
Also einmal am Tag gibt es Kraftfutter?
Nee, morgens und abends.
Okay.
Die kriegen aber bei mir auch nicht wahnsinnig, also die eine, die Fuchsstute kriegt mehr, aber ansonsten kriegen die nicht wahnsinnig viel, weil die eben auch immer Zugang zu Heu haben. Die brauchen nicht viel, es ist eine relativ kleine Menge Kraftfutter, die die bekommen. Und das ist eigentlich so der grobe Tag, aber dann gibt's halt noch, gestern ging's zum Beispiel von den Temperaturen endlich mal wieder, dass ich die Reithalle bewässer, den Platz bewässere ich außen nicht, weil der bewässert sich in der Regel selbst. Und wenn's draußen zu staubig ist, dann habe ich ja diesen Luxus reinzugehen, aber diesen Reitplatz draußen so zu bewässern, das habe ich aufgegeben. Das ist ein Fass ohne Boden. Ich kann das aber verstehen, dass man das macht, wenn man nur einen Reitplatz hat, um Gottes Willen. Aber sowas sind noch Sachen, die man organisieren muss. Dann muss man noch den Mist alle paar Monate organisieren, dass der irgendwo hinkommt.
Wie läuft es bei euch? Also wo lagerst du den Mist bis zur Abholung? Oder?
Wir haben eine Mistplatte, also einen ganz normalen Misthaufen, genau wo der halt hingebracht wird. Und mit mehr Pferden kam der natürlich in regelmäßigeren Abständen, aber jetzt aktuell halt sind die Abstände größer, kriegen wir einen Container von der Biogasanlage und dem laden wir dann den Mist rein und dann geht der Mist in die Biogasanlage. Und genau, dann kriegst du in der Regel ein bisschen, in der Regel läuft es so ab, dass du kriegst du die Gülle dafür wieder von der Biogasanlage. Also so ist es hier. Aber quasi unser Nachbar macht es für uns und wir kriegen sozusagen unseren Mist los und er kriegt unsere Gülle. So, genau. Das ist so eine Win-Win-Situation sozusagen. Und weil ich kenne auch Leute, die für Mistabholung bezahlen und für uns ist es im Endeffekt der Arbeitsaufwand des Beladens, wenn das nicht sogar er macht, je nachdem, wie es rausgeht. Also entweder machen wir es selber oder er kommt und lädt es auf. Aber da wollen wir uns überhaupt nicht beschweren, weil das ist einfach ein Ding, wo wir uns nicht Gedanken drüber machen müssen, sondern ja, genau. Das funktioniert sehr gut. Und dann ab und zu noch, genau, dann Heu besorgen. Das ist immer noch so recht spannend. Aber da haben wir inzwischen auch jemanden guten gefunden. Aber trotzdem, du musst es halt dann bestellen. Dann kriegst du, also hier kriegst du immer so eine Analyse. Weiß ich nicht, ob ihr das auch bekommt. Hier, der gibt uns dann immer schon eine Analyse dazu.
Nee, bei uns musst du, wenn du das möchtest, halt selber dann dir Proben ziehen und reinschicken und beauftragen.
Ah, okay.
Das geht natürlich meistens immer erst dann, wenn du das Heu schon da hast.
Ja.
Ja.
Nee, der macht es, also der, aber gut, der ist da auch, das ist schon sehr professionell. Also der hat sich wirklich explizit auf dieses, auf Pferde spezialisiert und der nimmt dann, glaube ich, nur den dritten Schnitt. Glaube ich, nimmt er dann für seine Kühe. Mhm. Irgendwie so läuft das. Ja, weil der, also der, das ist ja Heulage bei uns und dann ist das schon sehr feucht. Also das ist dann nicht mehr Heulage, sondern das geht dann schon in Richtung Silage, obwohl es, ich habe das mir mal angeschaut und ich dachte mir, das könntest du immer noch einwandfrei im Pferd füttern, aber ich weiß, was er meint. Genau. Und da kriegst du es tatsächlich so dazu. Also der macht das, dafür zahlst du aber auch mehr für dieses Heu. Aber du kriegst halt diese Analyse und auch wenn wir bei dem irgendwie einen schlechten Ballen hatten oder so, dann kriegen wir den 1:1 ausgetauscht. Mega. Und da hat sich noch nie jemand drüber beschwert. Ja, genau. Das sind so grob unsere Routinen. Habe ich was vergessen?
Habt ihr jemanden für, also wenn ihr dann doch mal irgendwie in Deutschland seid oder im Urlaub, also kommt wahrscheinlich nicht so oft vor mit eigenem Hof, aber gäbe es theoretisch jemand, der euch vertritt?
Ja, genau. Also als wir Einsteller haben, haben wir das immer so ein bisschen unter den Einstellern gemacht. Ich hatte da auch mal ein ganz tolles Mädchen, die hat so ein bisschen gegen Stallermäßigung gemistet an den Wochenenden. Das hatten wir am Anfang, aber jetzt ist es so, dass wir tatsächlich eine Bekannte haben, die hat auch ihre Pferde bei sich am Haus stehen und auch von der Anzahl her sehr gleich wie wir. Und wenn die weg ist, helfen wir ihr und wenn wir weg sind, hilft sie uns. Und das funktioniert sehr gut. Die ist, auf die kann man sich zu 100% verlassen und die lässt dann auch mal die Hunde raus und so. Und deswegen, das klappt sehr gut. Und im Sommer ist es ja eh weniger ein Problem, weil dann stehen die halt draußen. Also dann kommen die halt nicht rein und dann haben wir dann auch meist so, wie nennt sich das so? Kennst du diese Mineralfutter-Leckerlis quasi?
Ja.
Genau, die gibt's.
Jetzt, wo du dann einfach geben kannst.
Ja, genau. Die gibt's dann an solchen Tagen auf der Koppel und dann sind alle grob versorgt. Das heißt, grob versorgt, denen fehlt's an nix. Also die haben ihr Gras, meistens so ein bisschen Heu, Strohmischung in der Raufe liegen, um das nochmal irgendwie abzupuffern, wenn es ist. Und die haben Wasser und Schatten durch die Bäume und dann passt es für die. Genau. Nur im Winter ist es dann eben zäh, wenn du da am Anfang ein bisschen durch den Matsch warten musst und dann musst du die da rausziehen. Aber genau, da ist die super und das funktioniert echt gut. Aber da haben wir auch sehr, sehr Glück. Ich glaube aber auch, wenn du deine Pferde am Haus hast oder so, dass du brauchst solche Menschen um dich rum, weil sonst bist du aufgeschmissen. Du brauchst irgendjemand, der dir mal unter die Arme greift.
Backup.
Ja, und ansonsten, ich mache das ja auch nicht alleine, ich spreche da von mir. Also mein Mann, der macht gut, also so rausbringen in der Früh, das macht er dann mal, aber ich stehe immer auf und fütter. Das ist eigentlich, weil ich, glaube ich, diejenige bin, die leichter aus dem Bett kommt. Das mache ich immer. Aber der holt auch abends die Pferde rein und der füttert auch mal. Also so Futter richtig natürlich her. Aber wenn man da jemanden noch an seiner Seite hat, das merkst du jetzt, glaube ich, auch gerade, das ist dann schon normal deutlich angenehmer.
Absolut.
Ja. Und bei dir, weil du hast ja auch sehr viel schon sehr ausgetüftelt.
Ich habe schon, als wir den Hof sozusagen angelegt haben oder die Pferdehaltung angelegt haben, alles wirklich so geplant, dass man hier, ja, ich meine, mit 7 Pferden finde ich jetzt schon ein solider Bestand, wenn man das nur so nebenzu macht, dass man trotz der Anzahl an Pferde mit einem relativ geringen Arbeitsaufwand, zumindest mit einem täglichen geringen Arbeitsaufwand durchkommt. Ich hatte es ja, glaube ich, schon mal erwähnt, wir haben eine automatische Heuraufe, das heißt, die ist zeitgesteuert, da ist immer ein Rundballen drinnen, den die Herde zur Verfügung hat, das heißt, ja, die geht halt morgens um 6 auf bis um 7:30, ist quasi so das Frühstück. Da muss man sich dann schon mal um nichts kümmern, was die Fütterung anbelangt, außer die Heuraufe hat irgendein
Technisches
technisches
Problem.
Problem. Richtig. Also man muss es schon immer auch im Blick haben, ob alle 3 Rollos aufgehen oder ob da irgendwie sich was verhakt hat oder wenn man frisch Heu aufgefüllt hat, passiert es manchmal, dass Heu so ein bisschen rausfällt und dann verkantet sich halt auch manchmal diese LKW-Plane. Dann muss man gegebenenfalls schon auch mal nochmal so ein bisschen da Heu reinstopfen und mal eine Sicherung tauschen und so. Aber das funktioniert tatsächlich gut, bis auf eben ab und zu die Probleme mit der Technik. Aber
Ich glaube, das hat man
grundsätzlich,
immer,
das hat
wenn
man
man
immer, genau,
sowas
überall, wo
hat.
Technik ist, muss man draufschauen. Aber das ist so, dass man sagt, das funktioniert. Und ich habe ja die Liegehalle auch mit Waldboden eingestreut. Das heißt, da ist nur Abäppeln angesagt und halt alle paar Monate oder Jahre
Monate.
dann den kompletten Waldboden austauschen. Genau, das steht jetzt dann auch an, die nächsten Wochen, dass wir das einmal machen. Aber ich wollte jetzt mal so den Frosch noch abwarten und dann einfach nochmal alles rausholen, frisch rein machen. Aber es ist grundsätzlich halt wirklich, also ich mache es so, ich gehe so um 6, stehe ich auf und gehe dann direkt raus. Genau, bringe zuerst den Hengst auf die Koppel. Der geht quasi in der Früh und am Abend raus, jeweils für 2, 3 Stunden. Wohnt aber oder lebt ansonsten halt auch in einem, ja, schönen offenen Laufstall, wie auch immer. Also der ist
Ja.
dann auch immer draußen und jetzt nicht in der Box eingesperrt. Auf jeden Fall, genau, ich gehe raus, dann geht der Hengst raus, ich laufe dabei mit dem Hund eine Runde, komme zurück und dann miste ich alle Bereiche ab. Das heißt, einmal natürlich den Bereich vom Hengst, dann die Liegehalle und also wo die Herde steht. Und genau, dann ja, gehe ich in meinen Arbeitstag und bin dann in der Regel am Abend einfach wieder draußen und dann wird eben nochmal der gesamte Trail abgemistet. Beim Hengst wird nochmal nachgemistet, der geht in der Zwischenzeit wieder raus. Und wenn das dann erledigt ist, dann trainiere ich die Pferde, was zur Folge hat, dass ich relativ spät immer mit den Pferden arbeite. Also irgendwie so zwischen 19 und 22 Uhr ist so meine Stallzeit.
Kernzeit.
Genau, Kernzeit hier am Hof und genau, habe jetzt mittlerweile aber auch einen ganz guten Kernstamm, sage ich mal, an Mädels, die einfach ja, als Reitbeteiligung dann auch einmal in der Woche abmisten. Dann ist zumindest dieser Abend Stalldienst immer von ja, jemand anderem quasi erledigt. Was ich schon merke, dass mir erhebliche Erleichterung verschafft, insbesondere weil ich ja gerade auch ja, räumlich so ein bisschen das Pendeln jetzt angefangen habe,
Ja.
weil wir natürlich auch ab und zu bei meinem Freund sind. Aber das ist für mich jetzt auch so ein bisschen der Punkt. Ne? Ich war die letzten Jahre ja nur in meinem Arbeitsleben sozusagen und diese Routinen, die waren mir so unfassbar wichtig und sind sie mir heute auch immer noch. Und ich war wirklich, also ich habe mein komplettes Leben um diesen Stall- und Arbeitsalltag geplant. Ne, dass ich auch wirklich kein Missen in der Früh verpasse und am Abend und so. Und das ist jetzt einfach faktisch gerade
Turns
nicht
out,
anders
die
möglich.
Welt geht nicht
Ja,
unter, wenn man es nicht tut.
richtig, die Welt geht nicht unter, wenn ich mal 3 oder 4 Stunden später abmiste. Das war jetzt einfach auch die letzten Tage mal so und es ist überhaupt kein Stress und es interessiert auch ehrlich gesagt niemanden und meine Pferde stehen niemals in der Scheiße. Also auch wenn man einen halben Tag später abmistet oder wenn man nur einmal am Tag abmisten würde, weil wir ja über den Trail einfach den Luxus haben, dass sich alles total gut verteilt. Und da muss
Ja.
ich sagen, als ich meine Pferde noch eingestellt hatte und da wurde ja auch zumindest das Grobe auch nur einmal am Tag halt abgeschoben. Und da sah es oft anders aus, einfach weil da insgesamt die Flächen
Ja.
ja komprimierter waren und mehr Pferde da standen und da viel mehr Durchlauf war. Und deswegen, das ist alles noch Meckern auf höchstem Niveau. Und die Pferde sind immer draußen, die sind immer in der frischen Luft, die haben immer Heu und Wasser zur Verfügung. Auch der Hengst hat 24 Stunden Heu und immer Wasser. Und deswegen, da muss ich gerade oder arbeite ich so an mir und ich merke einfach, es macht überhaupt gar nichts. Vielleicht sind Routinen auch oft einfach so ein bisschen, keine Ahnung, Schutz, aber auch natürlich eine Erleichterung. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreibe.
Nee, aber man kann ja auch eine Routine anpassen. Also ich finde, eine Routine gibt einem total viel Sicherheit und Struktur und auch so ein bisschen, also ich glaube, der eine Mensch braucht es mehr als der andere und es gibt ja auch Menschen, die so mit Routinen überhaupt nicht können. Aber ich, so also nichtsdestotrotz ist, also meine Abläufe sind immer sehr, sehr gleich, aber es passiert ja doch immer wieder was. So, turns out, gestern Abend bringe ich die Pferde rein. Da klackert es an einem Hufe nur noch an einem Bein. Also war hier mal wieder ein Eisen ab und dann weicht ja das zwangsläufig am nächsten Tag auch von meiner Routine ab, dieses Eisen zu suchen. Und ich habe einfach gelernt, das gehört halt einfach dazu. Die werden immer irgendwie, irgendwas kommt immer ab. Aber das heißt ja nicht, dass dieses Grundgerüst an Routine, und das steht ja bei dir auch noch, dieses Grundgerüst an Routine, aber nichtsdestotrotz können sich Routinen ändern oder man kann sie neu anpassen oder
optimieren.
Ja, und ich muss, um ehrlich zu sagen, so für mich ist der Sonntag immer so ein bisschen dieser Reset-Day, also da, keine Ahnung, die Sachen für die Kinder, für die Schulwoche herrichten. Und dann schaue ich auch, dass ich meistens sonntags irgendwie Reithalle nochmal bewässer, dass das so der Tag oder der Beginn für die nächste Woche ist, dass es am Montag relativ entspannt losgehen kann. Aber so, das Grundgerüst steht immer von meiner Woche, aber trotzdem muss ich ja viel drumherum planen, weil dann hat einer mal einen Arzttermin oder, wie gesagt, der Schmied muss jetzt dann nochmal kommen, weil das Eisen ab ist, das ist ja dann auch abwegig. Also ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, dieses so komplett sich drauf versteifen, das ist dann schon wieder ein ungesundes Maß an Routine.
Da muss man, glaube ich, einfach entspannt bleiben und das ist das Leben und so ein bisschen, genau, gucken, was das mitnehmen und sich davon aber nicht stressen lassen, nur weil jetzt eben, und das musste ich lernen, wirklich, das war ein Prozess und am Anfang fiel mir das auch total schwer, also ich bin ja gerade noch am Anfang, aber ganz am Anfang sozusagen,
ja,
hat mich schon gestresst, dass ich dann irgendwie mir dachte, oh Gott, jetzt ist nicht abgemistet, was denken denn die Leute? Nein, kein Mensch denkt.
Niemand denkt irgendwas, was keiner sieht.
Richtig, und weil es, das ist allein das, was in meinem Kopf halt vorgeht und ja, genau. Nee, und ansonsten ist es bei uns halt so, wir haben so einen Mistkipper, da muss man, also da sind wir Gott sei Dank auch in der glücklichen Situation, dass bei uns eine Biogasanlage gleich ums Eck ist, das ist einmal über einen Feldweg, da können wir den Mist abkippen, auch zu jeder Tages- und Nachtzeit, das ist mir wichtig, dass ich zumindest da quasi Flexibilität habe und von niemandem abhängig bin, das kann ich einfach alleine dann machen. Mistverantwortlicher ist bei uns am Hof mein Vater, der kümmert sich da immer gut drum.
Der Mistbeauftragte.
Richtig, das ist natürlich auch, guck auch immer, oder der ist natürlich beruflich auch viel unterwegs, nicht immer hier vor Ort, aber das kriegen wir auch gut hin. Und ansonsten, ja, fülle ich alle 2 Tage noch Wasser auf, da habe ich ja die Isotanks und das funktioniert
auch. Das sind diese großen isolierten Container, gell, wo unten dann so eine Selbsttränke dran ist.
Genau, also ich habe einmal diesen wirklichen Elmar Isotank, das ist so ein Patent, was die haben. Das funktioniert soweit gut. Also im Behälter friert nichts ein, eher in diesem Übergangsstück zwischen dem Behälter und der Selbsttränke.
Ich glaube, ich war auch mal an einem Stall, wo wir die hatten, ja.
Ja, und dann habe ich noch so grüne Bottiche sozusagen, die wo die Pferde wie so eine Frisbee-Scheibe haben, wo sie runterdrücken müssen.
Ah ja.
Die funktionieren tatsächlich noch besser, wenn es richtig kalt ist, weil sie da einfach easy reindrücken können. Haben halt nicht so ein großes Füllvolumen, aber für den Hengst reicht das für 3-4 Tage. Und in der Herde habe ich da eben auch nochmal so einen Bottich als Backup drinnen stehen. Also damit bin ich zufrieden, wenn man jetzt keine Selbsttränken hat, die beheizt sind. Das wäre bei uns einfach jetzt nicht möglich, weil da müssen wir nochmal den kompletten Hof aufreißen und dann ist ja auch nicht
möglich,
ob das dann auf die lange Strecke halt funktioniert. So, das ist schon okay. Klar, es ist jetzt im Winter ein bisschen mühsamer, aber im Sommer ist das entspannt, weil dann liegt der Schlauch ganzjährig draußen und dann muss man den halt nur von einem ins nächste umlegen.
Wir müssen immer das letzte Stück vom Schlauch austauschen, weil das geht bei uns über die Einfahrt und dann fahren immer alle Autos rüber. Und irgendwie so nach einem halben Jahr, wenn du das Wasser andrehst, siehst du das Wasser durch die Gegend spritzen in alle Himmelsrichtungen. Ja, man könnte ihn natürlich auch wegziehen, aber ja. Ich muss übrigens ein Feedback geben zu meinem Bottich. Das war sehr gut investiertes Geld. Sehr, sehr gut. Das ist minus, also ich glaube, das Höchste, was wir hatten, waren minus 20. nicht gefroren. Du hast es obendran, so quasi diese, wie soll ich sagen, wo so Tropfen waren, da hast du schon gesehen, dass es gefroren ist, aber das Wasser war nicht gefroren. Und das Gute ist, das Sternchen kommt auch hin, von der Höhe her, das passt. Hat auch schon den ganzen Kopf reingesteckt, von dem her, super. Ja, aber das war echt, also das ist so ein Gamechanger, weil ich stand da, ich sag's dir, mit der Axt und, keine Ahnung, irgendeinem Kescher da das Eis rausgefischt, weil ich das dann auch immer so, wenn dann da noch diese Eisklumpen drin schwimmen und dann trinken die nicht gescheit, das fand ich so, das war für mich belastend. Und jetzt hat es das wirklich so, gehst du irgendwie hin, kippst nochmal 2, 3 Gießkannen rein und fertig.
Viel Wasser, ja, voll gut.
Ja, also das kann ich empfehlen.
Sie hat das ja auch, glaube ich, nochmal bei uns auf dem Instagram-Account gepostet, vermerkt, wie auch immer.
Ich glaube, ich habe es einfach nur so mal als Story hochgeladen, aber ich kann mal, wenn da Interesse bestehen sollte, die Marke hochladen. Und die gibt es auch noch größer als das, was wir haben. Aber für unsere 3 reicht es. Und eine Freundin von mir, die hat auch den großen und die ist da auch genauso happy mit der großen Tränke. Ja, das ist echt cool. Ja, also das war. Ja, gut, ich glaube, wir hatten auch vielleicht einen doofen Bot. Ich weiß, wir hatten so einen, wo der so 2 Kammern hat und dann kannst du hinten eigentlich den Gartenschlauch anschließen und dann hat der oben so einen Schwimmer drin. Sprich, der läuft dann eigentlich von selber nach. Das Problem war aber, manchmal hat der Schwimmer dann nicht gestoppt, den Schlauch nicht gestoppt, dann ist es übergelaufen, dann hat das mit dem Schwimmer auch nicht mehr so richtig geklappt. Dann hatte das auch so viele Ecken und Kanten, wo sich überall das Eis und auch der Dreck festgesetzt hat und es war ein bisschen anstrengend. Und jetzt wollen wir ja im Sommer tatsächlich so eine Selbsttränke rüberziehen. Da hatten wir, glaube ich, neulich schon mal drüber gesprochen.
Ja.
Ja, genau. Da müssen wir halt dann einmal den Hof aufreißen, aber der ist nicht gepflastert, deswegen ist es bei uns noch mal was anderes als bei dir, glaube ich.
Stetig optimieren ist die Devise und immer gucken, genau, wo kann man wirklich am Tag und so diese Arbeitsschritte erleichtern. Und wenn man das mal hochrechnet, also irgendwie, keine Ahnung, wenn ich jeden zweiten Tag für 20 Minuten am Wasser sein muss, dann sind das in der Woche irgendwie 60 Minuten und im Monat, also so.
Ja, also und die Zeit und hat dann auch, wie ich gerade schon gesagt habe, dieses so, ist es jetzt eingefroren wieder oder ist es offen oder können sie trinken, können sie nicht trinken? Dann bist du mal einen halben Tag weg, dann friert dir das Wasser ein. Das finde ich dann immer auch so anstrengend. Also ich möchte halt auch irgendwie...
Immer nochmal was im Kopf, wo man dran denkt und sich denkt, oh, da muss ich nur mal rausschauen.
Aber es ist einfach so und das hat sich mir leider Gottes gezeigt und ich weiß nicht, wie ich das jetzt in schöne Worte packen soll, aber wenn du halt gutes Zeug haben willst, es ist einfach teuer. Also wenn es funktionieren soll... Es gibt ja ganz viele, die sich da irgendwie selber was basteln und so weiter und so fort. Aber wenn es funktionieren soll, dann kostet es leider meistens gutes Geld.
Ja, absolut.
Genau. Sollen wir es damit belassen?
Also ich glaube, es haben alle so ein bisschen Einblick in unsere Daily-Stall-Routinen bekommen. Und
ja.
Wenn ihr da noch Fragen habt oder euch irgendwelche Prozesse noch detaillierter interessieren, lasst es gerne in den Kommentaren da. Oder schreibt uns.
Ansonsten folgt uns auf Instagram unter @horsetailspodcast. Bewertet uns mit 5 Sternen. Abonniert den Podcast. Habe ich was vergessen? Schreibt in die Kommentare. Genau, ja. Wir freuen uns. Aber wir wollten irgendwann mal noch eine Umfrage machen, wie das ist mit der Zeit. Das haben wir noch nicht gemacht. Das müssen wir noch machen.
Nee, genau.
Genau.
Ich hab so eine Kombi gemacht.
Eine Mixfolge. Okay, Kathi, ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, Wochenende, wann auch immer ihr das hört. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
Bis dahin, habt es gut. Ciao.
Ciao.